Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Heute Folge 367 in Aufstellung Berlin und Brüssel. Wir blicken voraus auf die Europawahl am 9. Juni und das, was dabei wichtig ist und anschließend wichtig wird. Es wird sozusagen ein Tiefentauchgang Europäische Union. Und dafür haben wir hier bzw. in Brüssel unser informatives Dreigestirn sitzen. Caroline Born, Peter Kapern und Klaus Remme, ich winke mal rüber. Hallo, schön euch zu hören und zu sehen.
Grüß dich, Ann-Kathrin. Hallo, schön, dass du das hier mit uns machst.
Hi.
Hallo und Grüße nach Berlin.
Und ich bin Ann-Kathrin Büsker, Korrespondentin hier im Hauptstadtstudio in Berlin, heute sozusagen zuständig für die deutsche Wahlkampfperspektive. Und insgesamt würde ich sagen, kann man hier in Deutschland auf jeden Fall sehen, dass die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen hat. Die meisten haben ja auch schon ihre Wahlbenachrichtigungen bekommen. Überall hängen Plakate, teilweise schon die zweite Charge von den Großplakaten. SpitzenkandidatInnen haben mit ihren Großveranstaltungen begonnen, also in Deutschland läuft der Wahlkampf. Wie ist das bei euch in Brüssel? Ist da überhaupt noch jemand? Ist da sowas wie heiße Phase zu spüren?
Also ich habe meine Wahlbenachrichtigung auch bekommen aus Deutschland. Ich muss sagen, ich war total beeindruckt über diese Verwaltung. Ich habe vor ein paar Tagen erst meinen Brief abgeschickt an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf mit der Bitte um die Übersendung der Wahlunterlagen und allen Widrigkeiten der deutschen oder der belgischen Post zuwider traf der Brief gestern ein.
Dann bist du einen guten Schritt weiter als ich jedenfalls. Ich habe meine belgische Wahlbenachrichtigung noch nicht bekommen.
Ich habe auch noch nichts. Ihr guckt so, ne? Nee. Aber es wird schon sich alles noch ergeben. Und wer noch da ist, also ja, wir sind noch da, aber ich glaube, die Stadt leert sich so langsam. Und also als du aufgezählt hast, was du alles merkst von der EU-Wahl, ich merke hier noch gar nicht so viel. Also ich merke hauptsächlich, dass meine Arbeit sich hier verändert hat, weil keine neuen Gesetzesinitiativen mehr vorgestellt werden. Es werden keine mehr verhandelt, weil jetzt nichts mehr durchkommt vor der Wahl. Also dadurch fällt das alles weg. Aber so richtig im Wahlkampffieber fühle ich mich jetzt hier noch nicht, bis auf eine Sache, nämlich die Spitzenkandidatendebatte, die wir hatten vor einigen Wochen, aber sonst wenig.
Das war die Debatte in Maastricht und die nächste kommt in der kommenden Woche am 23., die wir auch übertragen, wir, der Deutschlandfunk, auf dem Sonderkanal Dokumente und Debatten. Ich habe die Plenumswoche in Straßburg mitgemacht, die letzte. Und da fand ich schon, dass so etwas wie Abschiedsstimmung aufkam. Möglicherweise bei denen, die sich nicht große Hoffnungen machen können, wieder einzuziehen in das Parlament. Das kann es ja geben in der einen oder anderen Fraktion, wenn wir auf die Umfragen schauen. Und insgesamt nehme ich es nur wahr, dass die Erwartungshaltung der Abgeordneten im Austausch einfach ein bisschen anders ist. Auch bei unseren Anfragen an die Abgeordneten ist es ja nun nicht mehr so, dass wir mit Blick auf Deadlines und Abstimmungen hin Anfragen unsere Beiträge machen, sondern es geht schlicht und einfach um den 9. Juni. Dann wird in Deutschland gewählt und all das, was bis dahin auch von Programmseite passieren wird. Peter, wie siehst du's?
Ja, mich hat ja beeindruckt, dass du dieses hübsche Quote mitgebracht hast von der letzten Plenarsitzung in Straßburg. Da hast du einen SPD-Abgeordneten, glaube ich, zitiert, der gesagt hat, so wer jetzt wieder nach Brüssel zurückfährt, der verliert die Wahl, der wird nicht wieder gewählt, weil ab jetzt müssen die Abgeordneten einfach in ihren Wahlkreisen sein und Wahlkämpfen. Und das ist eine Situation, ich glaube, die kann man sich als Nicht-Politiker gar nicht vorstellen. Man darf ja nicht vergessen, für viele von denen geht es einfach um die berufliche Existenz, die kippelige Listenplätze haben, die vielleicht noch nie im Europaparlament waren oder nur knapp drin waren. Das ist wirklich jetzt eine existenzielle Frage für die in den letzten Wochen. Und das spiegelt sich dann auch wieder auf unseren Mailboxen, auf meinen jedenfalls, in den Eingangsfächern der E-Mail-Fächer, wo Politiker sich melden, Europaabgeordnete melden und sagen, übrigens, zu dem und dem Thema könnte ich jetzt noch schnell einen O-Ton abgeben. Die setzen natürlich jetzt auch auf Medienpräsenz, hoffen natürlich auch in Beiträge reinzukommen. Ja, aber das Geschäft, das politische Alltagsgeschäft hier in Brüssel ist erledigt. Abgesehen von einer Sache, letzter Satz, die EU-Kommission, die hütet natürlich Tag und Nacht die Verträge, ob Wahlkampf ist oder nicht, die passt auf uns Europäer auf.
Aber das heißt, ihr könntet jetzt quasi im Europaviertel in Brüssel nackt rumlaufen, niemand würde es merken.
Ach, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Ja.
Ich versuche mir vorzustellen, wie es bei euch ist.
Genau, Kopfkino aus. Und darüber hinaus, ich glaube, wir haben beschrieben, es ist einfach weniger hektisch und es ist weniger voll. Darüber hinaus passieren die Dinge natürlich so, wie sie halt geschehen. Natürlich wird hier, ich will nicht sagen regiert, aber hier wird abgewickelt. Wir haben es ja gestern erst noch erlebt beim Rat der Finanzminister, die auch so eine Eigenart, das Asylpaket letztendlich verabschiedet haben. Das liegt schlicht an Verfahrensregeln und der Tatsache, dass wenn ein Ministerrat, egal welcher Couleur oder welchen Ressorts tagt, dann ist er in der Lage und befähigt und berechtigt, Beschlüsse zu fassen. Das ist gestern beim Thema Asyl so gekommen.
Dann kann ich vielleicht dagegen mal die deutsche Perspektive stellen. Während bei euch nicht mehr so richtig viel passiert, habe ich ja schon angedeutet, hier geht es jetzt so richtig los. Ich finde ganz faszinierend tatsächlich das Potpourri an Wahlplakaten, an dem man auch erkennt, dass die Wahl für die deutschen Parteien schon auch wichtig ist, gerade auch, glaube ich, für die Ampelparteien. Aber dass sie vielleicht auch so ein bisschen ratlos ist, vielleicht zu viel. Aber was auffällt ist, dass, finde ich, die großen Parteien alle mit sehr ähnlichen Themen hier im nationalen Wahlkampf auftreten. Die CDU plakatiert hier in Berlin mit Freiheit, was man jetzt eigentlich als Thema erstmal mit der FDP verbinden würde. Die SPD plakatiert mit dem Thema Sicherheit, was tendenziell eigentlich eher so ein Unionsthema wäre für einen Wahlkampf. Und die Grünen, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel gucken, haben die Themen Gerechtigkeit, Wohlstand, Frieden auf ihren Wahlplakaten. Natürlich auch Klimaschutz, um so ein bisschen was Eigenes zu haben. Aber alle, finde ich, haben ein sehr ähnliches Themenspektrum. Die FDP sticht insofern ein bisschen raus, dass sie die Brüsseler Regulatorik aufspießt als Thema, aber ansonsten natürlich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann auch auf Sicherheit und Verteidigung setzt. Und die AfD sticht insofern auch heraus, dass sie natürlich massiv auch auf das Asylthema setzt. Aber ansonsten die Regierungsparteien und auch die Union sehr auf einem einheitlichen Kurs, was so die Themensetzung angeht. Ich finde das ein bisschen absurd, aber es spricht vielleicht auch Bände, dass man mit richtigen klassischen EU-Themen im nationalen Wahlkampf eigentlich gar nicht so ankommt.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen an Katrin. Wie wichtig ist die innenpolitische Brille, durch die diese Wahl gesehen wird?
Also ich glaube schon, dass es insbesondere für die Ampelparteien total wichtig ist, was jetzt bei dieser Wahl passiert. Es ist quasi sowas wie eine erste kleine Bundestagswahl vor der Bundestagswahl 2025. Dürfen wir ja auch nicht vergessen, nächstes Jahr wird ein neuer Bundestag gewählt. Und gerade Olaf Scholz, der im Moment ja davon überzeugt ist, dass er wieder Bundeskanzler wird bei der nächsten Bundestagswahl. Also die SPD im Moment in den Umfragen Infratest DIMAP vom 2. Mai bei 14% bei der Europawahl. Das ist im Vergleich zum Ergebnis der Bundestagswahl 25,7%. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Das sind unterschiedliche Wahlen. Aber nichtsdestotrotz, wenn die SPD jetzt so massiv verliert und die Union stand jetzt bei den Umfragen bei 30%, also mehr als doppelt so viel Prozent der Stimmen bekommen würde wie die SPD, das wäre, glaube ich, schon ein ordentlicher Fingerzeig und ein Tritt vors Schienbein für Olaf Scholz. Dann haben wir im Moment hier in Berlin, dreht sich ehrlicherweise ja vor allem gerade sehr viel um die Haushaltsberatungen. Die Ampelkoalition streitet sich da massiv, gibt deutlich höhere Ausgabenwünsche, insbesondere auch von SPD-Ministerien, aber auch von grünen Ministerien, die nicht kompatibel sind mit den Haushaltsvorstellungen von Finanzminister Christian Lindner. Da muss man jetzt in den nächsten Wochen irgendwie eine Lösung finden. Und die FDP, die weiterhin auf ihrem Profilierungskurs ist, auch natürlich schon mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. Also wenn jetzt, ich spekuliere mal, bei dieser Europawahl tatsächlich die SPD diesen Tritt vors Schienbein bekommt, die FDP vielleicht auch nicht so ein richtig schönes Ergebnis, aktuell 4%, keine 5%-Hürde, wir wären also trotzdem drin im Europaparlament, aber nichtsdestotrotz kein schönes Ergebnis, dann gibt das sicherlich, glaube ich, der Regierungskoalition hier in Berlin einfach nochmal, auf gut Deutsch gesagt, einen mit. Und deshalb gucken, glaube ich, gerade alle sehr genau, was da passiert. Und es ist so eine Grundnervosität drin.
Das, was du jetzt beschreibst, Ann-Kathrin, das findet ja eigentlich in allen Mitgliedsländern statt. Ich vermute, Deutschland spielt da keine Sonderrolle, sondern diese innenpolitische Brille, die wird in Frankreich aufgesetzt und in all den anderen Mitgliedsländern. Peter, glaubst du eigentlich, das ist ein Manko, dass dieser EU schadet, dass sie einfach so national fixiert ist, oder ist es schlicht systembedingt und nicht zu vermeiden?
Es ist ein Manko, weil es viel zu besprechen gäbe. was auf europäischer Ebene in den nächsten Jahren getan oder unterlassen werden muss. Das sollte diskutiert werden in einem Wahlkampf. Da sollten die Bürger, die ihr Kreuzchen machen, am 6. bis 9. Juni überall in der Europäischen Union, da sollten die ein Bild davon haben, welche Partei für welche Lösung, für welchen Weg auf europäischer Ebene steht. Aber das Jammern über das Fehlen der europäischen Öffentlichkeit ist so alt wie die Europäische Union selbst. Es gibt, wenn man es auf die Spitze treiben will, eigentlich gar keine Europawahl, sondern es gibt ein Aggregat von 27 Nationalwahlen. Das ist so, das wird dann in Brüssel zusammengearbeitet. Gerechnet und dann weiß man, wie das Europaparlament aussieht. Und unter die Räder kommen dabei immer die großen europäischen Themen. Aber, und das sage ich jetzt mit Verweis darauf, dass das jetzt die dritten Europawahlen sind, die ich seit 2004 mitbekomme, die europäische Komponente gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vor 5 Jahren war es nun ganz eindeutig so, dass es eine Rekordwahlbeteiligung gab, in der Erkenntnis, dass die Probleme, die damals als die größten betrachtet wurden, das war vor allem der Klimawandel, nur auf europäischer Ebene gelöst werden können. Und da gab es dann auch die Erwartung, dass Europa diese Lösung bringt. Und das hat Ursula von der Leyen dann ja auch als Arbeitsauftrag verstanden. Und auch jetzt wieder gibt es solche Themen, die in der Tat hier und da aufleuchten im Wahlkampf, die dann doch europäische Themen sind, wie beispielsweise, was ist denn nun die Zukunft dieses Green Deals in einer Phase, in der die europäische Wirtschaft in großen Schwierigkeiten ist? Müssen wir umsteuern? Müssen wir Tempo rausnehmen? Müssen wir in manchen Bereichen den Weg rückwärts antreten? Oder müssen wir jetzt erst recht Gas geben beim Kampf gegen den Klimawandel, weil das wirtschaftliche Wachstumsprogramm ist? Und so gibt es 2, 3 weitere Themen, die auf europäischer Ebene durchaus überall erkannt werden, aber ganz an der Spitze stehen eben die großen Menschheitsfragen. Wie geht's weiter mit Olaf Scholz und wird Christian Lindner in die Geschichte der FDP, in die Geschichtsbücher der FDP eingehen?
Ich glaube, da steht er schon massiv drin in diesen Geschichtsbüchern. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht sowas wie einen Infokasten machen sollten, bevor wir auf die vielen Themen eingehen, die du gerade angeschnitten hast, Peter. Vielleicht ziehen wir für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal klar, was und wer da eigentlich gewählt wird. Also es gab ja auch eine lange Diskussion und gibt immer wieder eine Diskussion darüber, ob die EU-Kommissionspräsidentin direkt gewählt werden sollte oder der EU-Kommissionspräsident. Das machen wir ja nicht. Wir wählen das Europaparlament, aber das wiederum hat ja auch Einfluss darauf, wer Kommissionspräsidentin wird, oder?
Das hat Einfluss darauf. Wir haben ja auch die Spitzenkandidaten, zumindest von manchen Parteien, die welche aufgestellt haben. Die Idee des Spitzenkandidatprinzips ist ja, dass die Partei die stärkste Kraft wird, dann ihren Spitzenkandidaten hat, dass sich die Staats- und Regierungschefs darauf einigen, auf einen Namen, was beim letzten Mal ja nicht geklappt hat. Wir hatten 2019 Manfred Weber, den sie nicht wollten. Es wurde dann von der Leyen aus dem Hut gezaubert. Und das müssen dann die EU-Abgeordneten nochmal mit absoluter Mehrheit bestätigen. Also ich glaube, dieses ganze Spitzenkandidatsprinzip ist gar nicht so einfach zu verstehen. Ich habe auch das Gefühl, es kommt manchmal nicht so an. Wir haben ja auch die nationalen Spitzenkandidaten, die europäischen Spitzenkandidaten. Also es ist durchaus verwirrend, wie das funktioniert. Und es ist ja auch etwas, wo man immer nicht weiß, wird es jetzt diesmal durchgezogen? Also wenn es beim letzten Mal nicht funktioniert hat, davor hat es funktioniert. Wir haben immer noch, Peter hat es erwähnt, 27 nationale Wahlen. Wir haben noch keine transnationale Wahlliste, die mal im Gespräch war. Das gibt es noch nicht. Also von daher finde ich es auch immer manchmal ein bisschen schwierig, diesen Vorwurf zu machen, oder es war jetzt bei euch nie als Vorwurf angelegt, aber dass wir noch keine europäischen Themen haben, wenn das ganze Jahr auch noch nicht, also die Wahl ist nicht national, auch die Parteien, finde ich, setzen selber nicht die europäischen Themen. Also irgendwo muss man halt auch mal anfangen.
Ja, also Caroline hat völlig recht. Es ist ja kaum noch zu vermitteln, was diese Flut von Spitzenkandidaten da bedeuten soll. Die CDU hat in Deutschland 15 Spitzenkandidaten auf 15 Landeslisten, dann noch die CSU einen in Bayern und dann die Frau Barley für die SPD und dann gibt es noch die europäischen Spitzenkandidaten. Im Grunde genommen muss man, glaube ich, sehen, dass folgender Punkt dahinter steht. Die Spitzenkandidaten Frage ist Ausdruck eines Machtkampfes zwischen dem Rat und dem Europaparlament. Es geht um die Frage, wer hat am Ende des Tages die wirkliche Macht zu bestimmen, wer an der Spitze der Kommission steht. In den Verträgen ist das ganz einfach so geregelt, dass die Staats- und Regierungschefs das Recht auf einen Vorschlag haben, im Lichte des Ergebnisses der Europawahl, was immer das heißt. Das bindet sie nicht daran, wirklich jemanden zu nehmen von der stärksten Partei. Aber im Lichte, das könnte man dann vor 150 Gerichten durchklagen und mal schauen, wie viele Interpretationen man da bekommt. So, und dieser Kandidat, diese Kandidatin tritt dann also vor das Europaparlament zu, muss zusehen, dass sie da eine Mehrheit findet, sie oder er. Und wenn sie oder er dann gewählt ist, dann ist das Ding gewuppt. Aber das Europaparlament möchte den Staats- und Regierungschefs dieses Nominierungsrecht abspenstig machen. Und deswegen haben sie zu einer List gegriffen. Das ist so vor 15 Jahren her von maßgeblich von EVP-Abgeordneten ersonnen worden, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt als Parteienfamilien Spitzenkandidaten nominieren und uns darauf verständigen, dass wir wirklich Schulter an Schulter stehen im Europaparlament und Stein und Bein schwören und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass es dann auch so kommt, dass der Gewinner dann auch wirklich von uns zum Kommissionspräsidenten gewählt wird, dann können die Regierungschefs vorschlagen, wen sie wollen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich unserer Macht zu beugen. Das ist der Machtkampf, der dahinter steht. Und er ist bis heute nicht entschieden. Und es ist immer noch so, dass die einen der Spitzenkandidaten im Prinzip gerne in die Tonne kloppen wollen. Und das Parlament möchte gerne dran festhalten, weil sie damit die Macht des Rates brechen können.
Also ich sehe das auch so, dass dieses Modell absolut in der Krise ist. Vielleicht war es auch nie raus aus dieser Krisenzone. Wie Peter gesagt hat, vor 5 Jahren, Manfred Weber machte sich Aussichten, das Modell gab ihm alle Hoffnungen dafür und es wurde eine Kommissionspräsidentin, die dachte, sie hätte mit den Europawahlen nicht das Geringste zu tun. Während wir heute eine Spitzenkandidatin haben, die zwar formell als eine solche hochgehoben wird, aber überhaupt nicht ins Parlament will. Also es ist eine wirre Situation und auch wenn die anderen Länder mit diesem Wort arbeiten und mühsam gelernt haben, wie das Wort Spitzenkandidat auszusprechen ist, halte ich es für möglich, dass sich dieses Modell überlebt.
Das heißt aber, wenn sich der Rat am Ende aus irgendwelchen Gründen auf jemand anders als Kommissionspräsident, Kommissionspräsidentin verständigt, dann könnte es sein, dass Ursula von der Leyen plötzlich von der europäischen Bühne verschwindet.
Das könnte so sein, ja. Aber das passiert nur dann, wenn das Parlament das mit sich machen lässt. Weil das Parlament hat ja auch dieses Mal wieder gesagt, wir wollen am Spitzenkandidatenprinzip festhalten. Das heißt also, wenn, ich sage mal im Kern, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten und die Liberalen fest zusammenstehen im Parlament und sagen, ihr da drüben im Rat, ihr könnt uns schicken, wen ihr wollt, aber wir wählen ausschließlich den Spitzenkandidat der siegreichen Partei. Dann können die 27 Staats- und Regierungschefs Vorschläge machen, bis der jüngste Tag heranrückt. Solange das Parlament bei jedem Vorschlag sagt, den nehmen wir nicht, den nehmen wir nicht, den nehmen wir nicht, so lange, bis der Sieger der Wahl wirklich ins Parlament kommt und sagt, jetzt stehe ich hier, ich stelle mich zur Wahl. Aber ob dieser Schulterschluss im Parlament aufrechtzuerhalten ist, das ist die große Frage, weil vielen liegt dann das nationale Hemd dann doch näher als die europäische Jacke. Und das war genau das, was wir vor 5 Jahren erlebt haben. Da war es Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, der mit einem Schwert in diese europäische Parlamentsphalanx reingefahren ist und hat gesagt, mir ist das doch völlig Wumpe, wer da zum Kommissionspräsidenten gewählt wird, solange ich den Außenbeauftragten kriege, Josep Borrell. Und so ist dann Manfred Weber über die Wupper gegangen.
Und das, was du gerade beschrieben hast, dass sich Fraktionen zusammenfinden, setzt ja dann auch voraus, dass sie gemeinsam eine Mehrheit bekommen. Vielleicht ist das ein Punkt, wo wir gucken können auf die Frage, wie das Parlament eigentlich tatsächlich zusammengesetzt sein könnte. Das Glaskugelmoment, gucken quasi auf die Zeit nach der Wahl beziehungsweise auf die Wahl selbst, weil es gab ja jetzt auch im Vorfeld in den vergangenen Monaten immer wieder die These, hoppala, dieses Europaparlament, das könnte so rechts/so rechtsextrem werden wie noch nie. Der Rechtsruck in Europa, von dem immer wieder geredet wird. Peter, ich höre dich schon ansetzen.
Na, ich würde mich nicht vordrängen. Ich glaube, dazu haben wir alle drei Meinungen. Also auf geht's, ihr Lieben.
Wir haben eine Meinung, aber ich glaube, beides hängt zusammen. Und deswegen ist die Überleitung alles andere als künstlich. Diese Wahl der Kommissionspräsidentin, die im Parlament stattfindet, die ist deshalb so schwer zu kalkulieren und auch für die Kandidatin und den Kandidaten eine echte Herausforderung. Wir haben gestern ein langes Interview geführt mit Klaus Welle, dem ehemaligen Generalsekretär, richtig, des Europäischen Parlaments. Und der sagte, also verglichen mit der Hürde, über die ein Kandidat oder eine Kandidatin springen muss, um Kommissionschef zu werden, ist die Wahl eines Bundeskanzlers vergleichsweise leicht oder einfach. Weil man natürlich doppelte Hürden hat. Man muss sich im Rat durchsetzen, ja. Und das erfordert schon eine Übung in Balance, in Ausgewogenheit, in Absprachen. Schwierig. Und das Gleiche steht dann der nominierten Person im Parlament bevor, in einem Parlament, das keine festen Absprachen kennt, das keine festen Fraktionen hat, sondern Abgeordnete, die stolz darauf sind, dass sie ungebunden sind und dieses Recht auszuüben wissen. Wie seht ihr es?
Ja, vielleicht sage ich noch mal kurz dazu, diese informelle Mehrheit. Es könnte ja dieses Mal so sein, also wir hatten ja bisher von der Leyens Mehrheit, sie wurde gewählt mit nur 9 Stimmen mehr, als sie gebraucht hätte, von den Christdemokraten, von Liberalen und Sozialdemokraten. Und sie hat sich dann während ihrer Legislatur aber auch immer anderswo Stimmen gesucht, also mal von den Grünen. Gegen Ende hat sie dann auch mehr nach rechts geguckt. Wir reden sicher später nochmal über das Thema Klima, weil es eben so schwierig ist, in diesem Parlament Mehrheiten zustande zu bringen oder so anders, als wir es vom Nationalen her kennen. Und ich glaube, dass es eben diesmal stärker an Bedeutung gewinnen könnte, dass eben, wenn es diesen ja sehr zu erwartenden Rechtsruck gibt, dass es dann gerade für die Christdemokraten auch attraktiver ist, mehr nach rechts zu gucken, weil da einfach mehr zu holen sein wird nach der Wahl, beziehungsweise dass die Christdemokraten dann eben auch immer dieses Druckmittel haben gegenüber den Parteien von ihnen aus links gesehen, dass sie sich ja auch andere Partner suchen könnten. Aber vielleicht gehe ich auch gerade noch mal einen Schritt zu weit. Also ich glaube, man muss es einmal noch gesagt haben, dass wir auch bei den nationalen Wahlen in der Vergangenheit gesehen haben, dass die Rechten einfach hinzugewonnen haben, also kann anfangen bei Italien, Schweden, Finnland, die Niederlande, die momentan noch nach ihrer Regierung sucht, aber bei der Wilders als Wahlsieger deutlich hervorgegangen ist und dass sich das sicher auch im Parlament widerspiegeln wird, beziehungsweise das sagen ja auch die Prognosen voraus, in Klammern natürlich immer, man kann es nicht so richtig prognostizieren, weil sich die Fraktionen ja erst danach so richtig bilden.
Ja, trotzdem sind ja die Prognosen hier relativ zuverlässig, was die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments angeht. Es hat ja geradezu phasenweise hysterische Berichterstattung über den zu erwartenden Rechtsruck gegeben im Europaparlament. Insbesondere als die AfD in Deutschland auf einmal in einigen Bundesländern über 30% lag. Da hat man dann hochgerechnet, was das wohl bedeuten würde, wenn das in Europa auch so käme. Ich war da immer etwas zurückhaltender. Es wird eine Rechtsbewegung geben, eine Rechtsverschiebung. Beide rechte Fraktionen, die EKR und die ID, werden zulegen. Aber sie werden keinerlei Gestaltungsmacht gewinnen, weil die Koalition der Mitte, die informelle Koalition der Mitte, noch immer eine Mehrheit haben wird. So, das muss man einfach mal festhalten. Und dafür gibt es Gründe. Diese Europawahl hat einen, wie ich das nennen würde, einen eingebauten Stoßdämpfer. Caro hat gesagt, die Rechten in Italien haben gerade gewonnen bei den letzten Wahlen. Deswegen wird das bei den Europawahlen auch so sein. Ja, wer hat gewonnen? Das hat Giorgia Meloni gewonnen. Aber sie hat gewonnen, weil die Partei von Salvini gleichzeitig verloren hat. Das heißt also, die Gewinne der einen Rechten gehen häufig zu Lasten anderer rechter Parteien. In Holland hat Wilders kräftig zugelegt. Gleichzeitig hat die PiS in Polen eine Wahlniederlage eingefahren. Und das sind Dinge, die sich dann, wenn man das zu einem europäischen Ergebnis akkumuliert, gegenseitig aufheben, sodass der Rechtsrutsch nicht so stark ausfallen wird, wie das manche noch befürchtet haben, als es auf einmal hieß, die könnten sich zu einer Fraktion zusammenschließen und möglicherweise sogar den Kommissionspräsidenten stellen. Nein, so wird es nicht kommen.
Ja, ich würde dir recht geben, aber trotzdem frage ich mich, warum du so gelassen bist, denn Caro hat es ja erwähnt, die Mehrheit für von der Leyen betrug 9 Stimmen. Wir wissen, dass die Rechten zulegen werden. Nicht als Erdrutsch, aber als eine Bewegung, die sie stärken wird. Dennoch gelassen?
Ja, ich bin da gelassen, weil ich glaube, das, was wir derzeit erleben, diese Diskussionen darum, ob die EVP sich rechtsnationalen Parteien wie der Partei von Meloni oder der Neuen Flämischen Allianz hier, den flämischen Nationalisten, zuwendet, dass das auch ein Hebel ist für die Christdemokraten, den anderen gemäßigten Fraktionen der Mitte, also Grünen, Sozialdemokraten, Liberalen, zu bedeuten, wenn wir uns über Inhalte und gemeinsame Arbeitsprogramme unterhalten, dann legt die Hürde bloß nicht so hoch, wir könnten auch anders. Aber jetzt überleg doch mal ganz ehrlich, mit wem könnte sie denn da substanziell zusammenarbeiten? Meloni übt gerade in Italien den Rollgriff auf das Mediensystem, auf die Justiz, auf die Kulturinstitutionen aus. Was meint ihr, wie viele Sozialdemokraten Schulter an Schulter mit von der Leyen stehen, während die mit genau dieser Giorgia Meloni gemeinsame Sache macht? Das heißt also, Ursula von der Leyen weiß natürlich auch, dass wenn sie die Erwartungen und Forderungen von Giorgia Meloni oder der Neuen Flämischen Allianz oder allem, was weiß ich, welchen Parteien noch aus dem EKR-Spektrum entspricht, dass sie dann gleichzeitig auch wieder auf der anderen Seite des Parteienspektrums im Parlament verliert. Also eine Win-Win-Situation ist es nicht zu sagen, also ich stütze mich künftig auf Sozialdemokraten, Liberale und Christdemokraten. Und bei Bedarf hole ich mir noch immer zusätzliche Stimmen rechts. Dann wird sie ja links gleich wieder verlieren.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei bestimmten Themen tatsächlich eine große Rolle spielen wird. Also gerade wenn ich ans Thema Klima denke, dass es da dann, das ist dann nicht die informelle Mehrheit, aber dass man da eben zeitweise ein Bündnis schließt und so bestimmte Dinge, so wie es ja jetzt auch schon in der Vergangenheit geschehen ist, deutlich abschwächen wird. Also dass das nicht den großen Umwälzungsunterschied macht, aber dass wir es doch bei kleinen Themen sehen und dass einfach, dass diese, es ist ja noch nicht richtig eine Alternative, also es sind ja noch keine Mehrheiten für die Christdemokraten, die sie da gesichert haben, aber allein, dass diese Perspektive im Raum steht, schon was ändert.
Also wenn Ursula von der Leyen nach der Wahl durchs Parlament läuft und der EKR verspricht, ich trete beim Green Deal auf die Bremse, dann wird sie am selben Tag noch bei den Sozialdemokraten auftreten müssen, um denen das zu erklären. Und ich glaube nicht, dass dort dann Jubel ausbricht und das Versprechen abgegeben wird, Ursula von der Leyen zu wählen.
Ist eine These. Ich würde noch mal kurz nachfragen wollen zum Prozedere bei euch, weil das Stichwort informelle Mehrheit ist jetzt inzwischen mehrfach gefallen. Ihr habt betont, dass es schwierig ist, Mehrheiten zustande zu bringen, dass Fraktionen sich erst nach der Wahl bilden. Und ich glaube, das ist was, was man echt noch mal für die nationale Brille erklären muss, weil im Bundestag ist total klar, es gibt die Grünen-Fraktion, es gibt die FDP-Fraktion. Gut, im Bundestag haben wir jetzt auch Gruppen, weil es für Fraktionsstärken manchmal nicht reicht. Aber genau das ist im Europaparlament ja nicht der Fall. Könnt ihr noch mal kurz erklären, wie sich da Fraktionen bilden und wie daraus dann auch Mehrheiten zustande gebracht werden?
Es ist so, dass die Fraktionen, die im Europaparlament sitzen, bilden die europäischen Parteienfamilien ab. Also da gibt es, um mal ein paar große zu nennen, die EVP, das sind die Christdemokraten. Und in dieser Fraktion sind eben mehr als 27 christdemokratische Parteien vertreten. Manche Länder haben zwei christdemokratische Parteien, die da in dieser Parteienfamilie vertreten sind. Deren Kandidaten, wenn sie gewählt werden, die landen dann auch automatisch in der EVP-Fraktion. Aber dann gibt es zum Beispiel neue Parteien, die noch keiner Parteienfamilie angehören. Gerade mit Blick auf die Christdemokraten fallen mir da zwei ein. Da gibt es ja in Holland diese Bauernbürgerbewegung, die vor, ich sag mal, anderthalb Jahren etwa für Furore gesorgt hat, als die stärkste, landesweit stärkste Partei wurde bei Regionalwahlen. Und es gibt da die Partei von Peter Onzeigt, dieses abtrünnigen Christdemokraten, der seinen neuen sozialen Vertrag gegründet hat und möglicherweise der nächsten holländischen Regierung angehören wird. Diese Parteien, diese beiden, die gehören noch keiner Parteienfamilie an. Und da gibt es dann natürlich ein Wettrennen, wer wirbt die als neue Mitglieder an? Und dieses Wettrennen hat die EVP schon für sich gewonnen. Und die Abgeordneten dieser beiden Parteien aus Holland, da rechnet man mit insgesamt irgendwas zwischen 5 und 10, die werden schon mal zusätzlich bei der EVP landen. Und so gibt es eben, so wie die Abgeordneten dieser beiden neuen holländischen Parteien, ganz, ganz viele Abgeordnete am ersten Tag nach der Wahl, die noch keiner Fraktion zuzuordnen sind. Die Volt-Abgeordneten beispielsweise, die Abgeordneten der Tierschutzpartei, von ÖDP und so weiter. Und da beginnt ein Wettrennen der Fraktionen um diese zusätzlichen Mitglieder.
Ja, aber unter anderem war ja deine Frage, wie übersetzt sich das, Ann-Kathrin, in Mehrheiten? In Deutschland parlamentarische Demokratie wäre das, wie du sagst, ja ganz einfach. Man hat einen Wahlsieger, man hat eine potenzielle Koalition, man verhandelt über einen Koalitionsvertrag, man schließt ihn und die Mehrheiten sind aufgrund des Fraktionszwangs in den meisten Fällen gesichert. Das ist hier nicht der Fall, weil es keinen Koalitionsvertrag gibt. Wir haben ja bewusst von einer informellen Mehrheit gesprochen. Das heißt, die erste Hürde, die eine potenzielle Kommissionschefin, nehmen wir an, es wird Ursula von der Leyen ein zweites Mal nominiert, überspringen muss, ist, sie muss sich diese Mehrheit suchen. Und das passiert durch, nehmen wir mal das deutsche Vokabular, durch Sondierungsgespräche, die dann allerdings nicht in einer zweiten Phase härter gefasst werden, sondern der Tausch, ich gebe dir meine Stimme, obwohl du nicht meine Parteifreundin bist. Dieser Tausch besteht darin, dass für die Stimmen ein Arbeitsprogramm, das die Präsidentin vorstellen wird und mit dem sie dann in die Fraktionen geht, um zu sagen, das und das habe ich vor, in Erwartung einer Antwort, die da lautet, das mag sein, aber für unsere Unterstützung musst du noch Punkt, keine Ahnung, 12, 13 und 14 anfügen, der uns wichtig ist und den wir hier nicht ausreichend stark berücksichtigt sehen. Und so bildet sich eine informelle Mehrheit, die am Ende in einem Abstimmungsprozess nach einer Rede, wenn die erste Plenumswoche oder die zweite, je nachdem, kann in beiden Fällen passieren, wenn sich das Parlament gefunden hat, konstituiert hat, dann in einer Wahl mündet, wo die Kandidatin obsiegt oder aber scheitert, denn ein zweites Mal antreten darf sie nicht.
Also um das noch einmal konkret zu machen, was Klaus da gerade gesagt hat, das kann ja sein, dass Ursula von der Leyen auch versucht, eine ausreichende Mehrheit durch Unterstützung auch der Grünen diesmal zu gewinnen. Und dann wird sie, stelle ich mir vor, dort auftauchen und sagen, ich fände es klasse, wenn ihr mich wählen würdet. Und dann wird sicherlich Bas Eickhout oder Terry Reinke werden aufstehen und sagen, ja gut, aber dafür brauchen wir was. Natürlich Personalien spielen da eine Rolle, welche Kommissare bekommen wir und sowas. Aber vor allem geht es dann darum, dass die Grünen, stelle ich mir vor, verlangen könnten, also wir wollen, dass wir einen Green Deal 2 machen, wir wollen den Green Deal auf alle Fälle fortsetzen. So, und dann werden sie anhand der Rede, die Ursula von der Leyen vor ihrer Wahl im Europaparlament hält, werden sie feststellen, steht das, was sie verlangt haben, steht das nun in der Rede drin oder steht das nicht? Verspricht von der Leyen diesen Green Deal 2 oder verspricht sie nicht? Und danach entscheiden die dann, ob sie die Stimme Ursula von der Leyen geben oder eben sich vor die Pumpe flitzen lassen. Dann muss sich für Ursula von der Leyen eben entscheiden. Will sie lieber den Grünen den Green Deal 2 versprechen oder will sie Giorgia Meloni lieber eine noch härtere Migrationspolitik versprechen und den Rückbau von Klimaschutzmaßnahmen?
Und ich finde das ein ganz hervorragendes Beispiel, weil natürlich hat Ursula von der Leyen 2019 den Green Deal versprochen, ihn zum Teil ihres Arbeitsprogramms gemacht. Aber gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir ja massiv gesehen, wie dieser Green Deal wieder aufgebohrt wurde, teilweise rückabgewickelt wurde. Und da können wir jetzt vielleicht auch in die thematische Analyse dieser Wahl hineingehen, weil Green Deal jetzt einfach schon so ein großes Thema war. Ich beobachte hier im Hauptstadtstudio ja eben ganz besonders die Klimapolitik, die Umweltpolitik und die Landwirtschaftspolitik. Gerade in dieser Woche wurden die EU-Agrarförderung, die Richtlinien dafür in Anführungsstrichen entschärft. So wurde es ja aus Brüssel vielfach kommuniziert. Man ist da der Bauernschaft in Anführungsstrichen entgegengekommen, indem man ihnen Auflagen genommen hat, die sie erfüllen mussten, um EU-Agrarförderung zu bekommen. Hochkomplexes Thema. Reaktion auf die Bauernproteste macht es am Ende in Sachen Bürokratie an einigen Stellen vielleicht ein bisschen einfacher, ist aber tatsächlich aus meiner Perspektive eine sehr, sehr kleine Stellschraube, aber unter Umständen mit großer Wirkung tatsächlich für die Umwelt- und Klimafragen. Dann haben wir das EU-Renaturierungsgesetz, was ja auch ein großer Aspekt des Green Deal war, gerade wenn es um den natürlichen Klimaschutz geht, in Anführungsstrichen natürliche Senken, also CO2-Speicher, es geht um Moore, es geht um Flussauen, es geht um all diese Lebensräume, wo CO2 gespeichert werden soll und die Artenvielfalt erhalten werden soll. Dieses EU-Renaturierungsgesetz scheint mir jetzt auf den letzten Metern ja auch gestorben, oder Caro?
Ja, was wir am Ende gesehen haben, stand, glaube ich, sehr stark im Zeichen der Bauernproteste und vielleicht auch der Wahlergebnisse, die es davor gegeben hat. Von der Leyen hat es ja immer nicht so deutlich gemacht, dass sie sich jetzt von ihrem einstigen, wir müssen uns das wirklich nochmal verdeutlichen, wichtigsten Projekt, mit dem sie eigentlich gestartet ist in ihrer Amtszeit, dass sie sich davon eigentlich abgewendet hat, auch auf Druck aus ihrer Partei raus. Also sie ist wenige Tage nach ihrem Amtsantritt, Dezember 2019, hat sie gesprochen von einer Mondlandung, also Europe's Man on the Moon Moment in Bezug auf den Green Deal. Und dann hat die Kommission eine ganze Reihe von Gesetzestexten vorgeschlagen mit dem übergeordneten Ziel Klimaneutralität bis 2050. Da wurde auch ganz, ganz viel umgesetzt, aber dann eben gegen Ende haben wir immer mehr Rufe, die laut werden, naja, reicht's jetzt nicht langsam mal, sollten wir uns nicht beschränken auf den ETS, also auf den Emissionshandel. Regulierungsstopp ist eine Forderung von vielen und es hat sich einfach gedreht. Also die letzte Wahl wurde ja immer so als Klimawahl bezeichnet. Ich glaube, davon merkt man jetzt einfach nichts mehr. Das Thema ist, kann man sagen, glaube ich, in den Hintergrund gerückt oder eben die Grünen dienen ja momentan ganz stark als Projektionsfläche zur Abgrenzung für andere Parteien. Also ist zum sehr polarisierenden Thema geworden. Gestorben ist er, glaube ich, nicht, denn es ist ja schon ganz, ganz viel beschlossen worden. Also da geht es jetzt gerade mit Blick auf die nächste Amtszeit halt auch viel um Umsetzung. Und natürlich ist es da wichtig, wie die Staaten das machen. Also klar, wenn da jetzt sich so eine Wand dagegen aufstellt, dann kann man davon ausgehen, dass der auch nicht 1a umgesetzt wird. Aber man hat auf jeden Fall die Weichen schon gestellt und die lassen sich ja jetzt auch nicht mehr einfach drehen.
Ihr nehmt ja zu Recht Bezug auf den Anfang des Mandats und der Legislatur, in der Ursula von der Leyen allerdings in einem völlig anderen politischen Umfeld diesen Schwerpunkt erklärt hat. Und ich glaube, wir kommen den Realitäten näher, wenn wir in einer Minute einen Rückblick auf die letzten 5 Jahre werfen und das, was danach kam, wovon kein Mensch wissen konnte, wahrscheinlich sich nicht mal ausmalen konnte, wie die Jahre verlaufen würden mit Krisen, die wir so nicht gekannt oder nicht für möglich gehalten haben. Ich nenne die Pandemie, die dieser Kommission Möglichkeiten gegeben hat in der Weiterentwicklung, in der Machtfülle, die sie genutzt hat. Ich nenne natürlich dann den Februar 22 und den Krieg, der Fragen der Selbstbehauptung völlig neu gestellt hat. Das sind zwei Themen, bei denen ging es im wortwörtlichen Sinne, wenn auch ganz unterschiedlich, um Leben und Tod. Und deswegen wundert mich auch nicht, wenn Parteien mit eher allgemeinen Slogans wie Freiheit, hast du gesagt, auf die Plakate schreiben und diese Freiheit plötzlich keine Sonntagsreden-Vokabel mehr ist, sondern in dieser Europäischen Union, wenn wir auch nur ein paar Kilometer weiter nach Osten schauen, gefüllt ist mit Ängsten, die da sind und zu Recht da sind. Und gegen die muss sich diese Europäische Union behaupten. Sie hat Phasen durchlaufen, die in einer Wesensänderung bestehen, dieser Europäischen Union. Wenn ich alleine nur daran denke, dass wir binnen Tagen nach Kriegsausbruch Waffen finanziert und in einen heißen Krieg geliefert haben, undenkbar vor dem 24. Februar 2022. All dies spielt, glaube ich, bei der Akzentverschiebung weg von Klima, so nenne ich es jetzt mal, Umsetzung, ja, richtig, aber weg von Klima als Priorität eine Rolle.
Das finde ich total nachvollziehbar. Ich würde aber gegenhalten, auch mit meiner Klimaperspektive, weil heute im Jahr 2024 stehen wir ja in Sachen Klimaerwärmung auch ganz woanders, als wir 2019 standen. Das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, klingt so ein bisschen, ja, wir sind jetzt mit der Realität konfrontiert und haben nicht mehr so Zeit für grünes Tralala. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir sehen in diesem Jahr, wie das Wetter weltweit komplett außer Kontrolle ist. Im Moment Fluten in Brasilien, in anderen Landesteilen. Hier in Deutschland hat das Jahr mit einem Winterhochwasser begonnen, was Millionen Schäden verursacht hat. Sämtliche EU-Agenturen, die mit dem Thema beschäftigt sind, blinken rot. Sei es beim Thema Gesundheit, welche Auswirkungen die Klimakrise dort haben wird oder eben auch, welche finanziellen Schäden sie verursachen wird. Also ich finde es bemerkenswert und auch beunruhigend, dass dieser Aspekt einfach kaum mehr eine Rolle spielt. Ist total nachvollziehbar, dass die Krisen, insbesondere der Krieg, die Bedrohung durch Russland, vieles überlagert. Aber dass es so krass überlagert, dass diese existenzielle Bedrohung einfach irrelevant geworden ist, finde ich dramatisch.
Nee, ist so nicht, Ann-Kathrin. Ich muss da, oder ich kann dich ein wenig trösten. Das steht immer noch.
Du musst mich nicht trösten, danke, Peter.
Ja, ja. Ich könnte, gehe ich in den Konjunktiv. Ich könnte dich ein wenig trösten, wenn du des Trostes bedürfen würdest. Aber diese Transformation, die ihr da gerade ansprecht, ja, diese thematischen Großthemen, die greifen ja ineinander. Was hat uns der russische Angriffskrieg gebracht? Vor allem eine große Leere in den Gaspipelines. Wie ersetzen wir das? Nun, die Antwort lautet im Zuge des Kampfes gegen den Klimawandel mit erneuerbaren Energien. Da gibt es dann den großen Streit, ob Atomenergie auch dazu zu zählen sei oder nicht. Aber so greift das ineinander. Und das eine, ich sehe nicht, dass das Thema Klimawandel hier von der Tagesordnung verschwunden ist. Das sehe ich einfach nicht, weil die grüne Technologie ein zu großes Thema ist für die ökonomische Zukunft des gesamten Kontinents. Insofern wird das nicht in Vergessenheit geraten. Das wird auch gerade nicht platt gemacht durch das Thema des russischen Angriffskriegs. Aber was ich gerade ganz toll finde, ist, dass wir gerade tatsächlich europapolitische Spitzenthemen von allergrößter Tragweite diskutieren, die so, das musst du uns jetzt sagen, Ann-Kathrin, meine Frage an dich, so möglicherweise auf Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland gar nicht so die Rolle spielen, wo es dann vielleicht mehr um den Mindestlohn geht oder die Bildungspolitik, wie ich jetzt auf einem FDP-Plakat gesehen habe. Oder wie ist das, wenn man jetzt gerade auf so einem Marktplatz in Deutschland auftaucht, wo ein Top-Politiker auftaucht, diskutiert der dieselben Themen wie wir jetzt gerade, die großen Megathemen, oder ist das doch deutsches kleines Karo?
Das ist vielfach auch deutsches kleines Karo, was hier diskutiert wird, weil es natürlich das ist, was die Menschen unmittelbar beschäftigt, die auf die Marktplätze kommen. Da wird dann zum Teil auch nochmal über Heizung diskutiert, großes Thema ja im vergangenen Jahr. Und das ist nicht so, dass häufig jemand kommt und fragt, na, wie ist das denn jetzt mit den EU-Spitzenkandidaten oder kriegen wir es jetzt hin in der Europäischen Union, dass wir vom Einstimmigkeitsprinzip in Sachen Außenpolitik wegkommen. Also das erlebt man tatsächlich tendenziell eher weniger. Sondern es ist etwas, was das Leben der Menschen unmittelbarer betrifft. Und das ist, glaube ich, auch eine Krux, die Europäische Union mit sich bringt, dass das, was in Brüssel entschieden wird, vielfach als sehr weit weg wahrgenommen wird und deshalb vielleicht auch im Wahlkampf nicht unmittelbar zu übertragen ist. Was ich als FDP-Watcherin natürlich mitbekomme, ist, dass gerade die FDP auch mit ihrer Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann insbesondere auch auf das Thema Sicherheitspolitik fokussiert, Verteidigungspolitik und eben guckt auch auf die Bedrohungslage durch Russland in der Ukraine und dass das in deren Wahlkampf schon ein sehr, sehr großes Thema ist. Die nationalen Debatten, die wir gerade führen über Rente, Mindestlohn, das ist halt alles dominiert durch die nationale Haushaltsdebatte. Und da fokussieren wir als Berliner Blase ganz massiv drauf. Mea culpa, sage ich an der Stelle auch mal.
Weil du die Ukraine nennst, Ann-Kathrin. Ich habe jetzt eben gerade diesen, die Amerikaner nennen es gerne Watershed Moment, also diese Weichenstellung, die Zäsur, die dieser Krieg bedeutet für die europäische Politik, genannt. Das setzt sich natürlich in der nächsten Legislatur fort. Natürlich, und ich stimme Peter zu, die Klimaschutzpolitik ist nicht irrelevant geworden, aber es sind eben Themen daneben aufgetreten, um die gerungen wird und die eines gemeinsam haben. Sie alle kosten enorme Ressourcen, um die gestritten werden wird. Da sind die Kesselflicker gar nichts dagegen. Es geht um ganz grundsätzliche Modelle der Finanzierung. Jeder weiß, dass enorme Investitionen notwendig sind, nicht nur staatliche, aber auch staatliche, um die Klimaschutzfragen zu lösen, um die Fragen der Verteidigung anzugehen. Denn da ist noch bei weitem nicht genügend passiert, in Deutschland nicht und auch in vielen anderen EU-Partnerstaaten nicht. Da werden also Hunderte von Milliarden fällig werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, auch wesensrelevant für die Europäische Union, was machen wir mit dem Erweiterungsversprechen an Kiew? Was machen wir mit dem Versprechen an Moldau, mindestens ebenso bedroht wie andere Staaten in Ost- und Mitteleuropa? Wie geht es weiter in Georgien? Wie geht es weiter mit dem Westbalkan, eine Region, die lange Zeit vertröstet wurde und die schmerzlich erlebt, dass eine Krise, eine existenzielle, wie sie die Ukraine durchläuft, tatsächlich zu einer Beschleunigungsspur führen kann, in den ersten Stagen dieses langen Verfahrens eines Beitritts der Europäischen Union. Viele Fragen ungelöst. Das alles hat Kehrseiten für die Union intern, denn so wie der Kanzler zu Recht immer wieder betont, keine Erweiterung ohne institutionelle Reformen. Wir können es uns nicht leisten. Mit dem Abstimmungsmodus, du hast es, glaube ich, eben einmal kurz erwähnt, Einstimmigkeitsprinzip versus Mehrheitsentscheidungen, mit 35 Staaten zu funktionieren. Ich sehe das nicht, denn ich glaube, schon mit den 27 behindert sich diese Europäische Union im globalen Wettbewerb in einem Maße, das wirklich relevant ist.
Du hast dich ja eben als FDP-Watcherin bezeichnet. Da schließe ich jetzt mal an. Ich bin hier der Knete-Watcher, kümmere mich also um alles, was mit Finanzen zu tun hat, thematisch, und greife deshalb das auf, was Klaus nochmal gesagt hat, die gigantischen Geldsummen, die da nötig sind. Mario Draghi hat neulich davon gesprochen, dass die EU an Investitionen für die großen Transformationsleistungen, also Klimaschutz, Digitales und Verteidigung werden da immer genannt, 635 Milliarden Euro braucht. Und zwar jedes Jahr. Jedes Jahr. So, der größte Teil davon soll von öffentlichen Investoren kommen. Da gibt es dann bestimmte Instrumente, über die die EU verfügt. EIB beispielsweise, die kann solche Programme auflegen. Oder man hofft mit der Kapitalmarktunion, wenn sie denn dann irgendwann mal zustande kommt, die Sparer dazu zu bewegen, in solche Projekte dann ihr Geld zu stecken. Aber es muss viel öffentliches Geld da rein. Gleichzeitig aber, da kannst du dann deinen Bundesfinanzminister zuhören, warnt der Tag und Nacht und in den Stunden, die dazwischen liegen, permanent vor dem Anwachsen der Schuldenberge. Also, wo kommt die Staatsknete her, die nötig ist, ohne dass die Schuldenberge weiter wachsen? Und deswegen werden wir eine gigantische Debatte haben in der nächsten Legislaturperiode um die Finanzierung der EU. Soll die neue kreditfinanzierte Programme auflegen? Sollen bestimmte Arten von Ausgaben einfach von der Defizitberechnung ausgenommen werden? Soll die EU das Recht haben, eigene Steuern zu erheben? Sollen die Mitgliedsbeiträge stark angehoben werden? Das wird eines der zentralen Themen in der nächsten Legislaturperiode und ich freue mich schon drauf.
Lange Themenliste also für kommende Politik-Podcasts. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch nochmal den Sack dann zu. Sagt bitte nochmal, Spitzenkandidatendebatte ist wann und wo kann man sie hören?
Die findet statt am 23. Mai, also in der kommenden Woche. Sie beginnt um 15 Uhr und Peter und ich werden das Ganze 10 Minuten vor Beginn dieser Debatte anmoderieren. Wir stellen vielleicht kurz die Kandidaten vor, die eingeladen wurden. Warum es möglicherweise keine Kandidaten aus dem Rechtsspektrum gibt? Antwort, weil sie bisher noch keine Spitzenkandidaten nominiert haben. Ja, auf dem Papier richtig. In der Debatte werden wir merken, da gibt es eine Leerstelle. Ja, da wird es viele Fragen geben, die leider Gottes nur teilweise beantwortet werden können, weil die Positionierung der Rechten fehlen wird. Das Ganze zieht sich dann, wenn ich es richtig erinnere, bis 16.45 Uhr. Wir schauen, was gesagt wurde. Danach vertiefen vielleicht den einen oder anderen Akzent, der uns interessant erscheint, der ein oder andere Aha-Moment, der uns aufgefallen ist. Und das Ganze, wie gesagt, auf dem Kanal Dokumente und Debatten, vielleicht einigen, den meisten vermutlich nicht geläufig. Da machen wir mitunter so etwas abzugreifen über unsere Webseite des Deutschlandfunks, später dann auch als Mitschnitt in der Audiothek. Und ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das ist eine Debatte, ja nicht selbstverständlich, die natürlich nicht auf Deutsch stattfindet, sondern hier debattieren natürlich unterschiedliche Spitzenkandidaten aus einigen Ländern. Das Ganze wird auf Englisch stattfinden. Es wird danach aber eine Übersetzung angeboten werden. Und wir werden beides zur Verfügung stellen, sowohl die Originalversion auf Englisch als dann auch die auf Deutsch übersetzte Version dieser Debatte.
Danke Klaus, danke Peter, danke Caro. Das war Politik-Podcast Folge 367 und ich habe für den Abspann noch ein paar weitere Hinweise, denn wir freuen uns über alle inhaltlichen Diskussionsansätze und Feedback per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder auch gerne per Sprachnachricht bei Signal oder WhatsApp an die 0160 91307007. Und dann bin ich gebeten worden, noch einen Hinweis auf weitere Inhalte unseres Podcast-Feeds zu machen. Dort findet ihr nämlich noch eine dreiteilige Serie unter dem Titel Umordnung der Welt zu außenpolitischen Fragen. Knüpft vielleicht auch gut an Themen an, die wir heute in diesem Politik-Podcast angetitscht haben. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Bis zum nächsten Mal.